Autorin und Protagonist wirken auf den ersten Blick völlig gegensätzlich. Also Elfriede Jelinek, um nur einen Aspekt jetzt mal herauszugreifen, betont ja selbst immer auch den musikalischen Anteil ihres Schreibens, also ein Rhythmisieren der Sprache, auch immer das Hören beim Schreiben. Trump dagegen kennt man nicht zuletzt als Verfasser von sehr kurzen, sehr reißerischen Tweets. Wie kommen diese unterschiedlichen Schreibweisen in dem Text zusammen?
Ich glaube, wenn man der Sache ganz auf den Grund geht, landet man bei der Basisaufgabe des Intellektuellen, nämlich nach gründlicher Recherche und gründlicher Durchdringung eines Problems oder Problembereichs öffentlich und dezidiert Stellung zu nehmen. Und das ist das eigentlich, was Elfriede Jelinek hier zum Phänomen Trump, und Trump steht hier nur als Signet für eine Art von Post-Pop-Oberflächlichkeit, nenne ich das mal, die einfach auch mal bedacht und eben durchdrungen und behandelt werden möchte. Und ich glaube nicht einmal, dass, wenn man sozusagen das Jelinek-typische sich verstecken in einem riesigen Heuhaufen und selber eine kleine Nadel sein, wenn man das zur Seite nimmt und nur noch die Nadel in die Hand nimmt, dann hat man dieses Konkurrenzverhältnis zwischen herkömmlicher Intellektualität, Aufgabe des Intellektuellen, Selbstbild des Intellektuellen und dem, was in der digitalen Öffentlichkeit des Netzes, das, was in der aktuellen Politik der USA, aber auch in anderen Staaten scheinbar effektiver ist, gewinnbringender ist, nutzbringender ist, nämlich das Reduzieren von komplexen Sachverhalten auf einfache Lösungen, deren schreckliche Effizienz oft gar nicht zu überblicken ist. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist der Kern des Stückes. Trump ist eine Handpuppe, an der man das wie beim Kasperltheater auch festmachen kann. Und sie setzt dem diese Figur des Sehers erstmal gegenüber im geschriebenen Text, der ja auch ein bisschen an Miss Piggy erinnern soll, mit Blut, das aus den Augen fließt, wie es in den eigenen Regieanweisungen heißt. Und diese Handpuppen, diese holzschnittartigen Typen, die treffen hier aufeinander und arbeiten sich an Themen ab, die wir aus dem Jelinek-Kosmos kennen. Im Endeffekt wird die Sprache immer bis aufs Letzte ausgebeindelt, was bei ihr heißt. Sie liegt ganz bloß da. Die Wörter werden wörtlich genommen. Es wird dann oft versucht, Worte daraus zu formen. Wir haben das Ganze überhöht, indem wir nicht nur eine blinde Miss Piggy in den Ring geschickt haben, sondern ein ganzes Arsenal von akustischen Handpuppen, die sich ständig mit irgendwelchen Fliegenklatschen auf den Kopf hauen.
Wie inszeniert sie oder wie inszenieren Sie denn auch dieses Aufeinandertreffen? Also Sie haben jetzt ja gerade schon diese Grundkonstellation eben von dieser einen Handpuppe beschrieben. Ist es denn so eine Art literarischer Kampf, sage ich mal? Also Jelinek, die Intellektuelle auf der einen Seite und dann Trump als Machtmensch auf der anderen?
Das würde ich sagen, das sind die Kostüme, die die Figuren anlegen. Aber ich glaube, dass das andere, was ich eben versucht habe zu beschreiben, die tiefer gehende Grundstruktur oder die Grundidee des Stücks oder vielleicht jegliche Auseinandersetzung von Elfriede Jelinek mit der Wirklichkeit berührt. Das ist meine Behauptung als Regisseur, als jemand, der sich halt auch in seiner Arbeit dann minutiös mit ihren Texten auseinandersetzt und jetzt in diesem speziellen Fall, wie fast in allen anderen Texten von Frau Jelinek, ging es mir darum, diesen von Ihnen erwähnten Sprachrhythmus freizulegen, hörbar zu machen und ihn zum Motor umzufunktionieren, der das Stück antreibt, der einen zuhören lässt. Denn mir zumindest geht es so, in der Lektüre, beim schieren Blick auf das Blatt Papier, bin ich verloren. Aber wenn ich in die Sätze hineingehe, wenn ich sie höre und in meinem Kopf hörbar mache, dann beginnt auch ein Verstehen, ein Zuordnen. Und ein Jelinek-Text ist ja selten ein konzises Ich, das zu uns spricht, sondern es ist eine Vielzahl von Haltungen, Meinungen, Persönlichkeiten, die da innerhalb eines Satzes auftauchen können. Und das haben wir diesmal sehr ernst und sehr wörtlich genommen und haben ein richtiges Pandemonium von Stimmen aufgefahren.
Bevor wir zu den Stimmen richtig kommen, doch noch eine Frage zu dieser Figur Trump und zu der Auseinandersetzung von Jelinek damit. Was sind für Sie die Reibungspunkte, die Sie an dieser Figur sucht und dann eben auch in dem Stück bearbeitet?
Die Anti-Intellektualität, die Beratungsresistenz, die Geringschätzung von Fakten und von Ausdeutung von Fakten. Es tritt, so heißt es am Anfang des Stückes, gegen die Weltanschauung an, die Weltanschaulichkeit. Es geht nicht mehr darum, aus einer moralischen Position zum Beispiel die Welt zu betrachten und zu gestalten oder extremer noch aus einer rein faktenbasierten Sicht auf die Welt Entscheidungen zu treffen, sondern es geht darum, sich die Welt so zu inszenieren, wie sie einem passt und wie man darin seinen Platz selber vorher festgelegt hat. Also dieser Unterschied zwischen sozusagen die Welt im kleinen Kastel, im Handy, im iPad zu betrachten versus eine Weltanschauung zu haben oder versus die Welt zu betrachten und zu durchdringen, auch eine der Ebenen in diesem Text. Wobei ich jetzt glaube, dass der Unterschied zwischen der Kunstfigur schreibender Elfriede Jelinek und der Kunstfigur hier auftretender Donald Trump an manchen Stellen gar nicht so groß ist. Mir ist es bei der Inszenierung aufgefallen, dass ich Sätze zum Beispiel dem König zugeordnet habe oder Elfriede oder Elfriede Jelinek zugeordnet habe, die aber auch aus genau dem Mund des anderen kommen könnten.
Zum Beispiel?
Immer wenn es zum Beispiel um die Thematik Vatermord geht, die ja so eine Jelinek-Thematik ist, ja, spricht da der König mit dem Verweis auf die immer wieder auftauchende Abraham-Isaak-Problematik aus dem Alten Testament heraus? Oder ist es immer wieder der Umgang mit dem eigenen Vater, der Elfriede Jelinek zu diesen Sätzen treibt? Wer hat die nun tatsächlich im Mund? Und ich habe versucht, das auch offen zu halten. Manchmal sagt explizit Trump diese Vatersätze und manchmal ist es Jelinek selber, auch um dem aufmerksamen Hörer zu zeigen, gut und böse, schlau und dumm, schuldig und nicht schuldig, ist nicht eindeutig. Auch nicht in dieser Konstellation Jelinek versus Trump, Intellekt versus Instinktpolitiker, Nobelpreis versus Trump Tower. Das wäre zu einfach.
Treffen sich die beiden nicht auch in gewisser Weise in dieser Form der Selbstdarstellung, die ja beide beherrschen, auch wenn sie sich völlig anders natürlich spielen?
Das ist, glaube ich, ziemlich gut beobachtet. Es gibt sicherlich einen Jelinek Tower, der ist aus Papier gebaut. Und es gibt einen Trump Tower aus Stein und Glitzer. Und in einem sitzt der König und im anderen sitzt die Grande Dame der deutschsprachigen Literatur. Und ich weiß gar nicht, ob Trump von Elfriede Jelinek tatsächlich weiß, aber sie weiß sicherlich von ihm. Und sie weiß sicherlich sehr viel über sich selber und wie schwach dieser Turm ist, in dem sie auch sitzt.
Sie haben vorhin schon gesagt, dass sie eben die Rolle von dem Intellektuellen annimmt, der tiefgründiger sich dieses Phänomen Trump anschaut. Was mir immer wieder auffällt, gerade auch in den sozialen Netzwerken, ist, dass man sich sehr stürzt auf ganz oberflächliche Gesten von Trump oder Eigenschaften. Also das mag die Frisur sein zum Beispiel oder auch dieser Händedruck von ihm, der ja ausführlichst besprochen wird in jeder Form. Wie geht Jelinek mit diesen Gesten oder mit diesen Oberflächlichkeiten um?
Sie benennt sie, aber manchmal ist auch offen sozusagen, ob über ihre eigene Frisur oder die Frisur von Donald Trump gewitzelt wird. Da haben sie auf jeden Fall ja was gemeinsam. Aber die tiefergehende Problematik, die ich hier sehe, ist auf jeden Fall, dass in unserer Art, sich mit Politik oder mit gesellschaftlichen Problemen sich auseinanderzusetzen, zurzeit die Gefahr besteht, dass wir uns auf Nebenkriegsschauplätze, weil sie so leicht zu betreten und zu erobern sind, auslagern lassen. Sei es eine gewisse Art von Political Correctness, sei es Oberflächlichkeiten in Kleidung und Erscheinungsform nach außen, sei es in der ganzen Gender-Debatte, die an Universitäten, glaube ich, lebhafter geführt wird wie die Debatte um die 40-Stunden-Woche. Ich glaube, dass die politischen Grundthemen zur Disposition stehen, solange wir uns nur über die Farbe eines Hemdes oder die ästhetische Qualität einer Frisur streiten können oder ob Frau Trump die Hand ihres Gatten wegschlägt oder nicht. Aber das sind Ablenkungsmanöver, auf die wir ständig und jeden Tag hereinfallen, die uns viel Energie auch nehmen, entziehen, die uns von den wesentlichen Dingen ablenken, die eine tatsächliche Politisierung der Gesellschaft zurzeit auch verhindern.
Was setzt sie dann dem entgegen? Also Sie haben gesagt, sie benennt diese Oberflächlichkeiten und wie schafft sie es, von der Oberfläche wegzukommen?
Ich glaube, die Hauptwaffe in diesem Kampf und in diesem Stück ist die Selbstentblößung, dass man sozusagen seine Kehle darbietet, in die gebissen werden kann vom mächtigen Gegner, wenn er das denn möchte. Und in dieser Selbstentblößung wird auch die eigene Ohnmacht zelebriert und versucht, in eine Waffe der Erkenntnis umzuwandeln. Und diese Ohnmacht des Intellektuellen, der außer seinem Wort nichts besitzt, erst einmal, wird in dem Moment zur Stärke, wenn man sie kenntlich macht. Und ich glaube, wenn man dieses Stück gehört hat oder wenn man sich im Theater oder im Hörspiel oder wo auch immer damit auseinandergesetzt hat, hat man die Gelegenheit, erst einmal über das Wesen von Intellektualität, von moralischen Ansprüchen, von wissenschaftlichen Fakten nachzudenken. Und da beginnt sozusagen die Wirkungsgeschichte des Stückes meiner Meinung nach erst. Dass wir nicht unsere Rolle zum Beispiel als Intellektueller, als Künstler, als Musiker, als Schriftsteller, als gegeben nehmen, sondern dass wir sehen, wir sind in einem Prozess begriffen, unsere Rolle verändert sich in dieser Gesellschaft, so wie sich die Gesellschaft verändert, so wie sich die Medien zum Beispiel auch verändern, und wir sind ständig gezwungen, darüber nachzudenken. Und wenn jetzt jemand wie Elfriede Jelinek sagt, unsere Zeit ist vorbei, wir haben ausgespielt, das Ende des Intellektuellen ist gekommen, dann muss sich jeder, glaube ich, fragen, der sich mit geistigen Dingen beschäftigt, ist es denn richtig? Und wenn mir das nicht gefällt, wenn mir das nicht passt, was setze ich dem entgegen? Wie sind meine Chancen und wo sind meine Wirkungsfelder und Wirkungsmöglichkeiten? Und da beginnt sozusagen die politische Wirkung dieses Stücks, für mich sogar das Politischste seit langer, langer Zeit, und nicht, weil Trump auftaucht.
Ein Teil des Stückes wurde in New York ja auch schon gelesen, ja, in so einer szenischen Lesung. Und was ich interessant fand, Sie haben gerade immer wieder auch von der Ohnmacht des Intellektuellen oder einer möglichen Ohnmacht gesprochen. Was in den Kritiken zu dieser Lesung ganz präsent war, war ein anderes Gefühl, nämlich Verachtung. Es hieß immer wieder, es zeige sich, dass Elfriede Jelinek Trump verachte. Und das wäre sozusagen das Grundgefühl dieses Stückes. Haben Sie diese Verachtung auch gespürt, also vielleicht auch beim ersten Lesen des Textes?
Nein, weil Verachtung für mich kein Thema ist. Vielleicht habe ich da deswegen nicht drauf geachtet.
Was mir daran schlüssig erschien, war, dass ja sehr, sehr viele sehr emotional auf diese Figur Trump reagieren. Und ich habe mich gefragt, auch für Sie als Regisseur nähern Sie sich ja nicht nur einem Text oder einem Thema, dem man ganz neutral gegenübersteht, sondern zu dem Sie ja wahrscheinlich auch eine Haltung oder Gefühle verbinden. Wie sind Sie auch so mit dem eigenen Gefühl diesem Mann gegenüber in die Produktion gegangen?
Also ich bin da sehr ambivalent, weil ich glaube, ich habe eine relativ exklusive Haltung zu Donald Trump gehabt, bis er ins Amt gekommen ist. Wenn mich jemand gefragt hat, habe ich geantwortet, mir ist Donald Trump als Präsidentschaftskandidat der Republikaner lieber als einer der fundamentalistischen Spinner, die eine Endzeitvision haben und gern das Armageddon während ihrer Amtszeit vielleicht herbeiführen wollen. Fühle ich mich wohler, wenn ein kleiner, aufgeblasener, eitler, verrückter New Yorker sich anmaßt, König der Welt zu werden? Es ist ein Verrückter, aber es ist eben unser Verrückter. Der spielt ein bisschen nach unseren Regeln. Der hat nichts mit Jesus am Hut, der hat nichts mit Mohammed am Hut, der hat was mit Weibern am Hut, mit Reichtum, mit Golfspielen. Ich bin selber begeisterter Golfer. Den kapiere ich irgendwo auch. Die Praxis, die jetzt darauf folgt, ist nicht die Praxis, wie sie bei Ronald Reagan oder wie bei dem zweiten Bush zu sehen war, eine Praxis, dass eine Rancune stattfindet, dass im Hintergrund Mächte die Fäden ziehen und der Präsident eine Art Marionette ist, eine Charaktermaske, wie man das früher in der linken Kritik genannt hat. Hier regiert einfach der blanke Dilettantismus. Und das ist so offensichtlich. Und so wenig, wie ich von einem Arzt operiert werden möchte, der nur deswegen Arzt geworden ist, weil er den Titel in der Lotterie gewonnen hat, so wenig möchte ich, dass der wichtigste Mensch im politischen Alltagsgeschehen auf diesem Planeten ein politischer Dilettant ist, sondern dass er zumindest eingebettet ist in einen Apparat, der weiß, wie Alltagsdinge zu regeln sind und umgeben ist von Leuten, die die Konsequenzen ihres Handelns ein bisschen vor Augen haben. Das scheint mir momentan nicht der Fall zu sein. Das macht mir Angst. Aber ich gebe dem System jetzt auch keine großen Überlebenschancen. Ich sehe auch, wie sozusagen das Washington, wie es angegriffen wird, diese Institution, dieses verkrustete sich Posten zuschachern, dieses Informationsgeschiebe, dieses Machthaben, wie das sich auch ganz krakenartig wehrt gegen diesen Donald Trump, finde ich auch sehr, sehr interessant. Das war die Wahl zwischen Skylla und Charybdis. Ich dachte mir, okay, mit Skylla kann ich leben, aber jetzt schauen wir mal, wie lange wir noch leben mit dieser Skylla.
Sie haben schon erwähnt, dass ganz verschiedene Figuren eben auch in diesem Stück auftreten. Also Sie haben die Muppet Show schon angesprochen, genauso den antiken Seher. Wie strukturieren Sie über diese Figurenvielfalt oder auch Verweisvielfalt in die Kulturgeschichte das Hörspiel?
Die Verweisvielfalt ist ja erstmal von der Autorin auch vorgegeben. meine Aufgabe ist es, das zu übersetzen in die Formensprache des Hörspiels. Unser Vorteil ist es, komplexe Dinge hörbar zu machen. Und im Hören kann man oft besser verstehen als im Müden drüber weglesen oder im Theater einnicken oder sich über einen Schauspieler ärgern oder sowas. Da hat das Hörspiel ganz große Vorteile bei so komplexen Texten. Die habe ich versucht zu nutzen. Und wie immer bei Jelinek-Texten, das ist ja nicht mein erster, den ich inszeniere, höre ich das Stück sofort im Kopf. Und ich muss es dann eigentlich nur noch die Fäden ein bisschen auseinanderzurren. Das ist schon fertig dann, bevor wirklich großartig was passiert. Und ich überlege mir dann noch Organisationsprinzipien, ich überlege mir einen bestimmten ästhetischen Mantel. Aber Jelinek-Texte sprechen zu einem und sind mindestens so gut fürs Hörspiel geeignet wie fürs Theater. Meiner Meinung nach sogar besser.
Sie haben vorab beschrieben, dass die musikalische Einkleidung des Ganzen das Hörspiel auch so als Drama in drei Teilen ausweist. Wie arbeiten Sie mit dieser Musik, beziehungsweise wie strukturiert oder welche Funktion erfüllt diese Musik?
Da kann man ja immer ganz viel behaupten. Und ich stelle jetzt mal ein so Konstrukt in den Raum. Nehmen wir doch zum Beispiel mal die amerikanische Fahne, die Farben Blau, Rot und Weiß. Da haben wir im ersten Teil vielleicht die weiße Musik, Marschrhythmen, John Philip Sousa, das weiße Amerika des 19. Jahrhunderts, das ins 20. Jahrhundert reinreicht, die militärische Macht dieses Landes, hörbar gemacht durch Sven Ock Johanssons stoisches Trommeln, das hier immer digital manipuliert unter den diversen Stimmen auftauchen wird und erst in einer Übungsfassung der amerikanischen Nationalhymne, die noch ganz falsch gespielt wird, dann endet. Dann haben wir die zweite Farbe Blau, der Blues, gespielt von einem jüdischstämmigen Musiker aus New York, der sich für das letzte Stück die Stimme leiht von dem Sohn eines der größten afroamerikanischen Jazzmusiker, nämlich von Charles Mingus. Dessen Sohn Eric Mingus singt es am Schluss. Diese Blaueinfärbung unserer Kultur des 20. Jahrhunderts, auch die Transformation von Afroamerika in eine Weltkultur, wo die Hautfarbe keine Rolle mehr spielt, hören wir vielleicht im Blues. Und als drittes haben wir die Farbe Rot oder vielleicht auch eine Art Königspurpur. Ein Stück von Händel, das der geschrieben hat, das Occasional Oratory, um einen König, der hauptsächlich sein Mäzen war, dessen Gelder gebraucht hat, zu schmeicheln und in einer politisch prekären Situation auch zu stützen. Und aus diesem Stück habe ich ein paar Floskeln herausgelöst und im Hörspiel dann eingebaut. Long live the King, all hail the King. Ja, eine bedingungslose Anbetung dieser Königsfigur. Und so haben wir in diesen Farben Königspurpur, Blau und Weiß, die Farben der amerikanischen Fahne vielleicht vereinigt.
Sie haben ja zwei Fassungen gemacht aus diesem Stück, nämlich einmal einen Dreiteiler und dann eine, nennen wir es Miniaturfassung von einer knappen Stunde. Wie zeichnen sich für Sie die unterschiedlichen zwei Fassungen aus? Also was erzählt vielleicht auch die andere, was die eine nicht hat oder umgekehrt?
Ich habe es mir tatsächlich leichter vorgestellt, diesen Kompress zu erstellen und zu machen, diese Abkürzung auf dem Königsweg zu wählen, als es dann tatsächlich war, weil es verlangt hat, ganz viele Nebenstränge und Jelinek-Texte bestehen ja immer aus ganz vielen Nebensträngen, die sich um den Hauptstrang winden und den auch verbergen und auch die Aufgabe haben, davon abzulenken und einen auf falsche Spuren zu locken und so weiter. Es ist mir schwer gefallen, diese Entkleidung wirklich vorzunehmen und mich auf das zu konzentrieren, was ich in Ihrer Eingangsfrage schon beschrieben habe, nämlich auf die Rolle des Intellektuellen. Und so zerfällt dieses kurze Stück eigentlich in zwei Teile. In die erste, noch vielstimmige Vorstellung der Situation am Königshofe sozusagen. Und dann mündet es relativ schnell in eben dieser für mich wichtigsten Problematik des Stückes, nämlich der Rolle des Intellektuellen, das Verschwinden des Geistigen aus dieser Welt des Oberflächlichen. Jetzt, wo es fertig ist, muss ich sagen, das ist zugänglicher, also rein aus physischen Gründen auch, weil zwei Stunden lang dem in einem Stück zumindest im wahrsten Sinne des Wortes Trommelfeuer zuzuhören, das auf einen runterprasselt, das ist auch eine Anstrengung. Dieses Stück gibt es nicht umsonst. Das ist nicht nur vom Text her und von der Zumutung, sondern es ist zum Teil auch von der Produktion her eine Zumutung. ich sage jetzt mal, der kurze Teil ist eine Art, einen Eingang zu finden, vielleicht Neugier zu wecken, vielleicht den Zugang zu den drei langen Teilen leichter zu gestalten, weil diese Neugier dann geweckt ist. Vielleicht wie eine Kathedrale. Also es gibt einen Hauptraum, aber es gibt diese Nebenschiffe. Und in der langen Fassung sind die Nebenschiffe hell erleuchtet. In der kurzen Fassung kann man gleich vorgehen zum Thron.